Ganz herzlichen Dank für die Hinführung durch die Textlese und durch die Liedauswahl. Das Thema für die heutige Predigt habe ich wie folgt gestellt. Die Gemeinde ist Gottes Werk. Und dabei geht es um die Gemeinde in Korinth. Und der Text dazu steht in 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Es ist die Einleitung des Paulus in diesem 1. Korintherbrief. Ich lese uns diese Verse nach der Elberfelder Bibel. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Geistesgabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Jesus Christus wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Würden wir als Gemeinde nicht auch gerne so einen Brief bekommen, wo uns ein Apostel in den höchsten Tönen lobt? Ja, die Gemeinde in Korinth muss eine Mustergemeinde gewesen sein. Ist so ein Lob an eine Gemeinde überhaupt angemessen? Ja, darf man eine Gemeinde so loben, ohne dass diese überheblich wird? Diese Fragen stellte ich mir, als ich den Text las. Ja, ich stolperte über diese Verse, als ich mit der Korintherlektüre begann. Denn ich wusste ganz genau, die Gemeinde in Korinth ist alles andere als perfekt. Und genau das stellt man auch fest, wenn man den Brief weiterliest. In der Einleitung hat uns Kurt gelesen, wie es zu dieser Gründung der Gemeinde in Korinth kam. Paulus begegnet Priscilla und Aquila in Rom. In Korinth, die zuvor Rom verlassen hatten, weil der Kaiser Claudius im Jahr 49 nach Christus ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Paulus wohnte nun bei diesem Ehepaar, weil er auch Zeltmacher war, wie das Ehepaar. Doch Paulus war nicht nach Korinth gekommen, um hier seine Zelte in dieser großen Welt- und Handelsstadt zu verkaufen. Nein, er war nach Korinth gekommen, um den Juden das Evangelium zu predigen, um ihnen zu zeigen, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus Gott ist. Doch die Juden hatten kein offenes Ohr für dieses Evangelium und deshalb geht er dann zu den Heiden. Und tatsächlich geschieht das Wunder, dass die Heiden an Jesus glauben. Und nicht nur die, sondern auch Juden bekehren sich. Es entsteht eine Gemeinde, die sowohl aus Juden und Heiden besteht. Und diese Tatsache hat sehr viel Konfliktpotenzial in einer Gemeinde. Auf der einen Seite haben wir die Menschen, die bis dahin mit ihrem ganzen Sein, mit ihrem ganzen Leben Götzen gedient haben. Und auf der anderen Seite haben wir die Juden, die sich als auserwähltes Volk verstehen und bis dahin durch Opfer und Gesetze versuchten, bei Gott Erlösung zu finden. Und diese sollen nun eine Gemeinde bilden. Als Paulus dann nach anderthalb Jahren aus Korinth auszieht, weiter, um andere Gemeinden zu stärken und zu gründen, dann kommt es, wie vorhergesehen, zu großen Schwierigkeiten in Korinth. Ja, es kommt zu einem Briefwechsel zwischen der Gemeinde und dem Apostel. Insgesamt hat Paulus 4 Briefe an diese Gemeinde geschrieben, uns sind leider nur 2 davon bekannt. Und der erste Korintherbrief, um den es heute geht, ist der 2. Brief, den Paulus an die Gemeinde schreibt. Er enthält teilweise Antworten auf die Fragen, die die Gemeinde ihm stellt. Ja, es gibt Streitigkeiten in der Gemeinde. Wie sollen wir mit dem Götzenopferfleisch umgehen? Wie sollen wir uns verhalten in der Gemeinde? Es gibt auf jeden Fall keine Einheit unter den Christen in Korinth. Jeder glaubt, gut zu sein und voller Erkenntnis zu haben. Und in diese Schwierigkeit hinein schreibt Paulus diesen Brief. Doch trotz dieser Probleme und Streitigkeiten beginnt Paulus den Brief, wie wir gehört haben, mit Dank. Er dankt Gott. Und dann zeigt er, was Jesus in der Gemeinde getan hat und zum Schluss, was Gott tut. Und daraus habe ich nun 3 Hauptgedanken abgeleitet. Erstens, die Gnade Gottes ist Grund für Dankbarkeit in jeder Gemeinde. Dazu die Verse 4 bis 7. Zweitens, das Werk Jesu in der Gemeinde. Er festigt die Gläubigen und macht sie untadelig. Vers 8. Und der dritte Hauptgedanke, das Werk Gottes. Er ist treu und ruft zum Glauben. Dazu der Vers 9. Zum ersten Hauptgedanken. Die Gnade Gottes ist Grund zum Dank in jeder Gemeinde. Und dazu lese ich uns noch einmal die Verse 4 bis 7. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Geistesgabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Der Apostel dankt Gott wegen der Gemeinde allezeit. Doch der Grund der Dankbarkeit ist nicht der Grad der Erkenntnis der Gemeinde. Es sind auch nicht die vielen Geistesgaben, die man in der Gemeinde in Korinth findet. Nein, der Grund der Dankbarkeit ist die Gnade Gottes, die dieser Gemeinde in Korinth in Jesus Christus gegeben worden ist. Paulus sagt somit, ich danke Gott, dass er unverdient gütig ist, dass er euch das unverdiente Geschenk der Gnade gegeben hat. Dafür dankt Paulus. Und somit stellt er sich als Apostel und Gründer der Gemeinde selber zurück. Ja, Paulus hat die Gemeinde gegründet. Er hat in Korinth das Evangelium verkündigt. Er hat die Christen im Glauben begleitet. Aber es ist Gnade. Es ist nicht sein Verdienst, dass es in Korinth eine Gemeinde gibt. Nein, es ist Gottes Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und der Geber der Gnade erwartet keine Gegenleistung vom Empfänger. Doch das griechische Wort für Gnade, Charis, kann auch mit Dank übersetzt werden. Es bedeutet, dass die Gnade beim Empfänger Dank auslöst. Und somit ist der Dank die einzig richtige Antwort auf die empfangene Gnade. Der Dank des Apostels ist die einzig richtige Antwort auf die Gnade, die Gott in Korinth gegeben hat. Diese Haltung des Apostels begegnen wir nicht nur hier in Korinth. Nein, immer wieder beginnt er seine Briefe damit, indem er schreibt, ich danke Gott. oder gepriesen sei Gott. Trotz all der Schwierigkeiten, die der Paulus in den Gemeinden sieht, trotz all der Unzulänglichkeiten, die er erkennt in den Gemeinden, dankt er Gott für das, was Gott schon getan hat. Denn er sieht, dass alles Gnade ist. Es ist Gottes Gnade, dass Gemeinden entstehen. Und es ist Gottes Gnade, dass Gemeinden wachsen. Wie groß ist Gottes Gnade? Und dann zeigt Paulus uns hier in diesen Versen zwei Auswirkungen, die die Gnade in der Gemeinde in Korinth hat. Erstens, die Gemeinde ist reich an Wort und Erkenntnis geworden. Und die zweite Auswirkung ist, das Zeugnis des Christus ist gefestigt worden. Zum Ersten, die Gemeinde ist reich an Wort und Erkenntnis geworden. Mit Wort bezieht sich Paulus hier auf die Lehre, die in der Gemeinde gelehrt wird. In unserem Fall wäre es die Predigt. Doch wenn man die hebräische Bedeutung auch beachtet, die im Neuen Testament immer mitschwingt, dann ist mit Wort nicht nur das gesprochene Wort oder die Lehre gemeint, sondern auch die Wirksamkeit. In der Gemeinde in Korinth wird das Wort nicht nur gelehrt, nein, es hat auch Auswirkungen. Und aus diesem lebendigen Wort Gottes kommt die Erkenntnis. Die Gemeinde ist reich an aller Erkenntnis. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde in Korinth alles erkannt hat, ja die Schrift komplett versteht. Nein, in 2. Korinther 4, Vers 6 zeigt uns Paulus, was diese Erkenntnis ist. 2. Korinther 4, Vers 6. Dort schreibt er, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Erkenntnis ist somit, dass man erkennt, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart. Erkenntnis ist, dass man erkennt, dass Jesus Gott ist. Und genau diese Erkenntnis ist in Korinth vorhanden. Die zweite Auswirkung der Gnade ist, dass das Zeugnis des Christus in der Gemeinde gefestigt wurde. Das Zeugnis des Christus ist das Evangelium von Jesus. Doch es ist nicht nur eine Botschaft oder eine Erzählung von einem guten Mann. Nein, mit Zeugnis wird ausgedrückt, dass es sich um einen Tatsachenbericht handelt. Das Zeugnis ist die Bestätigung, dass das Evangelium wahr ist und dass es tatsächlich geschehen ist. Es ist nicht nur einfach gut und sinnvoll, nein, es ist tatsächlich geschehen. Das ist Gnade. Das hat Gott der Gemeinde in Korinth aus Gnade geschenkt, nämlich Reichtum an der Lehre, Reichtum an Erkenntnis, dass Jesus Gott ist und die Bestätigung, dass das Evangelium von Jesus wahr ist. Hat uns Gott nicht auch mit dieser Gnade beschenkt? Nehmen wir unsere Gemeinde als Gottes gnädiges Wirken wahr? Es ist kein menschlicher Verdienst, dass es die Hole gibt. Ja, es ist wahr, Menschen haben sich eingesetzt für diese Gemeinde. Menschen haben gedient hier in der Gemeinde. Aber es ist Gnade. Nehmen wir es oft nicht zu selbstverständlich, dass wir jeden Sonntag Gottesdienst feiern können? Ja, dass wir jede Woche Bibelstunden und Gebetsstunden haben können? Gott schenkt es uns. Es ist Gnade. Wenn uns bewusst wird, dass Gott in einer Gemeinde wirkt, ja, dass alles, was in der Gemeinde geschieht, in seinem Namen, dass das sein Wirken ist, ja, dann wird unser Blick geöffnet für Gottes Handeln. Und genau das will Paulus der Gemeinde in Korinth zeigen, dass sie nicht auf das schauen, was sie alles können und wie gut sie sind. Nein, dass sie darauf schauen, was Gott getan hat und dass sie aus Gnade Gemeinde sein können. In Vers 8 fährt er dann fort, indem er zeigt, was Jesus getan hat. Und so komme ich zum zweiten Hauptgedanken, nämlich das Werk Jesu Christi. Er festigt die Gemeinde und macht sie untadelig. Und dazu lese ich uns noch einmal Vers 8. Jesus Christus wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Welch eine starke Zusage an die Gemeinde. Jesus Christus wird sie festigen bis ans Ende. Ja, worauf bezieht sich Paulus, wenn er hier vom Ende spricht? Ist es das Ende der Gemeinde? Oder ist es vielleicht der Tod eines einzelnen Christen in einer Verfolgung? Das Wort kann gleichzeitig auch mit Ziel übersetzt werden. Und in dem Vers davor schreibt Paulus, dass die Christen in Korinth das Offenbarwerden des Herrn Jesus Christus erwarten. Und genau dieses Offenbarwerden Jesu ist hier mit Ende gemeint. Doch die beiden Worte Ende und Ziel bringen stark den Abschluss einer Sache zum Ausdruck. Nach dem Ende ist Schluss. Ja, nach dem Ende ist alles vorbei. Doch das griechische Wort Telos möchte zum Ausdruck bringen, dass eine Sache abschließt, damit etwas Neues beginnen kann. Es schließt eine Zeit ab, aber eine neue Ordnung beginnt, nämlich die neue Schöpfung, das ewige Leben. Und Jesus Christus wird die Gemeinde bis zu diesem Ende festigen. Ja, er wird sie stärken, damit sie untadelig sind, bis er wiederkommt. Untadelig zu sein bedeutet, ohne Schuld zu sein. Und im Blick auf das Gericht Gottes am Tag des Herrn bedeutet es, dass der Mensch unanklagbar ist. Niemand kann eine Anklage gegen ihn richten. Wenn wir die Geschichte von Jesu Kreuzigung etwas näher betrachten, dann sehen wir, dass Jesus unanklagbar war. Die Gegner brachten Anklage nach Anklage gegen Jesus, doch sie hatten keinen Anhaltspunkt. Und nach all den Anschuldigungen kommt Pilatus zu dem Schluss und sagt: Ich finde keine Schuld an ihm. Jesus war tatsächlich unanklagbar und er war es mit Recht. Aber kann ein Mensch vor Gott am Richterstuhl stehen und ohne jegliche Anklage sein? Wird die Gemeinde in Korinth eines Tages vor Gott stehen, ohne jegliche Anklage? Ja, sie wird es, denn der Apostel Paulus schreibt es, weil Jesus sie festigen und stärken wird. Wenn Jesus eine Person festigt, dann festigt er sie nicht in erster Linie, damit sie allen Anfechtungen und allen Sünden widerstehen kann. Nein, wenn Jesus eine Person festigt, dann festigt er sie in sich. Dazu schreibt Paulus in 2. Korinther 1, die Verse 21 bis 22, 2. Korinther 1, 21 bis 22. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Gefestigt zu sein bedeutet also, dass die Rettung besiegelt ist. Ja, der Mensch wird darin gestärkt, dass er in der Gnade Jesu Christi lebt. Wer also in der Gnade durch Jesus Christus gefestigt ist, der ist gerettet. Wer in der Gnade Jesu Christi gefestigt ist, dem kann nichts von Gott scheiden. Und Kolosser 1, Vers 21 bis 23a bringt das sehr schön auf den Punkt. Kolosser 1, Vers 21 bis 23a. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Ob jemand untadelig ist am Tag des Gerichts, wenn Jesus Christus wiederkommt, das steht und fällt daran, ob der Mensch im Glauben an Jesus Christus bleibt oder nicht und ob er von dem Evangelium von Jesus Christus abweicht oder nicht. Und genau das ist das Werk Jesu Christi. Er festigt die Christen. Er bestätigt die Rettung für die, die in ihm bleiben, die an das Evangelium glauben. Damit niemand eine Anklage gegen sie richten kann am Tag des Gerichts, weil Jesus ohne jede Anklage war und weil er die Anklage aller Menschen auf sich genommen hat. Du und ich, wir sind aufgefordert, diesem Evangelium zu glauben. Ja, und nicht von diesem Evangelium abzuweichen. Wer im Glauben an Jesus Christus gefestigt ist durch Jesus Christus, der ist gerettet. Das bedeutet nicht, dass wir fest sind und alle Anfechtungen und Sünden widerstehen können aus uns selber. Nein, es bedeutet, dass wir uns auf Jesus Christus berufen, der gesiegt hat am Kreuz. Gerade da greift der Satan uns Christen sehr gerne an. Wie oft hat er nicht schon zu mir gesagt, bist du dir sicher, dass du gerettet bist? Und so oft hatte er Erfolg und ich zweifelte an meiner Erlösung. Aber solange ein Mensch in Jesus Christus bleibt, in dem Glauben an Jesus Christus und an die Erlösung durch Jesus Christus glaubt, solange er die Vergebung und die Veränderung der Gnade Jesu in Anspruch nimmt, solange darf der Satan die Rettung nicht anzweifeln. Und das wird in Vers 9 untermauert, wo Paulus sagt, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und so komme ich zum letzten Hauptgedanken. Das Werk Gottes. Er ist treu und ruft zum Glauben. Treue ist die Eigenschaft Gottes. In der ganzen Bibel wird uns Gott als treu dargestellt. Und in 5. Mose 7, da spricht Gott zu seinem Volk. Und ich lese uns dazu die Verse aus 5. Mose 7, Vers 7 bis 10. 5. Mose 7, 7 bis 10. Gott sagt zu seinem Volk: Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins Tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Gott ist treu. Das heißt, er steht zu seinen Versprechungen. Er ändert sich nicht. Wenn jemand treu ist, dann kann man sich auf ihn verlassen. Doch leider geht dieser Wert der Treue in unserer Gesellschaft sehr stark verloren. Man sagt heutzutage: Treue ja, aber. Oder Treue ja, solange. Man knüpft die Treue an Bedingungen und dann wird es zu einem Pflichtbewusstsein. Solange die Bedingungen erfüllt werden, bleibe ich treu. Umso mehr hat die Gesellschaft heutzutage Schwierigkeiten damit, die Treue Gottes zu verstehen. Und umso mehr sucht man nach Beweisen in der Bibel, wo Gott sich ändert, ja, wo Gott sich und seinem Wort nicht treu bleibt. Doch an dieser Treue Gottes hängt alles. Weil Gott treu ist, schenkte er Abraham einen Sohn, wie er es verheißen hatte. Weil Gott treu ist, führte er die Nachkommen Abrahams aus Ägypten heraus. Ja, weil Gott treu ist, holte er einen Rest aus Juda aus dem Exil von den Assyrern zurück. Weil Gott treu ist, sandte er seinen Sohn in die Welt, damit er zur Versöhnung der ganzen Welt starb. Ja, weil Gott treu ist, weckte er seinen Sohn vom Tode auf. Und genau auf diese Treue Gottes bezieht sich Paulus, wenn er sagt: Gott ist treu. Ich habe mich gefragt, warum bringt Paulus Gott erst ganz zum Schluss dieser Einleitung ins Spiel? Es scheint sogar so, dass er Gott etwas beiläufig erwähnt, im Sinn von: Übrigens, Gott ist treu. Dem ist aber nicht so. Zuerst stellt er die Gemeinde dar, wie sie gefestigt im Glauben ist und welche Geistesgaben sie hat. Dann führt er dieses auf Jesu Wirken, seine Gnade, zurück. Und dann erst kommt Gott ins Spiel. Das heißt, alles, was er zuvor geschrieben hat, führt er auf Gott zurück. Alles kommt von Gott. In einem Brief an eine andere Gemeinde schreibt Paulus ähnlich. Dort schreibt er in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 bis 24: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist und Leib, euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Gott hat die Juden und die Heiden in Korinth gerufen zum Glauben. Ja, er hat sie eingeladen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Was das bedeutet, Gott hat sie eingeladen, an der Erlösung durch Jesus teilzunehmen. Gott ist der Gründer der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Werk Gottes. Nicht mehr und nicht weniger. Gott ist der Gründer und Erhalter der Gemeinde. Ja, schön und gut, sagst du jetzt vielleicht. Wenn Gott die Gemeinde gründet, ja schön, wenn Jesus uns in der Gnade stark macht, wenn Gott die Gemeinde beschenkt mit Gaben, mit Erkenntnis, mit Lehre, wo bitteschön stehen wir? Wenn Gott alles tut, was bleibt dann noch für uns zu tun? Ja, wie steht es mit dem Gemeindebau und mit dem Gemeindewachstum? Und wie ist es mit meinem persönlichen Leben? Müssen wir uns anstrengen, den Leuten das Evangelium zu bringen, wenn Gott sie doch zum Glauben ruft? Müssen wir uns anstrengen, ein Leben zu führen, wo Gott daran gefallen hat, wenn Jesus uns doch heiligt? Hier ist es wichtig, dass wir den Kontext beachten, in dem Paulus Gott und sein Wirken so stark betont. Diese Tatsache, dass Gott der Gründer und Erhalter der Gemeinde ist, hält ihm nicht davon ab, die Gemeinde in Korinth zu einem Leben in der Heiligung aufzufordern. Diese Tatsache, dass Gott der Gründer und Erhalter der Gemeinde ist, hält Paulus auch nicht davon ab, der Gemeinde Anweisungen und Ordnungen für den Gottesdienst und das Abendmahl zu geben. Ja, vielmehr soll diese Tatsache der Gemeinde zeigen, worin ihre Einheit besteht, nämlich in Jesus Christus. Wenn wir die Gemeinde als Gottes Gnade und sein Wirken verstehen, dann soll uns das zur Demut führen, nämlich dass wir auf Gottes Wirken blicken und schauen, was er getan hat. Vielleicht werden wir dann auch vorsichtiger mit dem Urteilen über andere Gemeinden. Denn dann öffnet uns das ein Blick, dass auch andere Gemeinden von Gottes Gnade gerufen worden sind und entstanden sind. Vielleicht werden wir dann schneller im Danken, indem wir sehen, was Gott tut und wie Gott wirkt. Diese Tatsache, dass Gott unsere Gemeinde, die Hole, gegründet hat und auch erhält, sollte uns nicht zur Gelassenheit und Trägheit in der Evangelisation führen. Vielmehr sollte es uns anspornen, weil Gottes Gnade uns herausfordert, weil Gottes Gnade unsere Möglichkeiten übersteigt. Diese Tatsache, dass Jesus Christus uns persönlich in seiner Gnade festigt und dadurch untadelig macht, sollte uns nicht dazu führen, unser Leben gleichgültig und leichtsinnig zu gestalten. Nein, vielmehr sind wir aufgefordert, uns täglich von Jesus in seiner Gnade festigen zu lassen und diese Gnade, die Vergebung und Veränderung schenkt, in Anspruch zu nehmen. Ich möchte schließen mit den Versen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23 bis 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Lasst uns zusammen beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du bist der Gründer und Erhalter der Gemeinde. Aus Gnade hast du uns zum Glauben an dich gerufen. Oft sehen wir und erkennen wir dein Wirken in unserem Leben und in unseren Gemeinden nicht. Vergib uns da, wo wir deine Gnade als selbstverständlich annehmen. Wir möchten uns heute wieder unter deiner Gnade stellen. Bitte wirke du in unserer Gemeinde und durch Jesus Christus auch in unserem Leben. Amen.